Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Hochwasserlage im Osten Deutschlands hat sich etwas entspannt. In Sachsen ist der Katastrophenalarm aufgehoben. Hier hat das große Aufräumen begonnen. In Brandenburg verursachte das Hochwasser von Spree und Neiße bislang keine größeren Schäden. Es gibt aber noch keine Entwarnung. Das Hochwasser der Spree soll morgen Berlin erreichen, in stark abgeschwächter Form. In Brandenburg waren heute die Schleusentore der Talsperre Spremberg geöffnet worden, um die Spreefluten kontrolliert ablaufen zu lassen.
Das Wasser strömt aber diesmal kontrolliert. Um einen Dammbruch zu vermeiden, ist die Talsperre Spremberg nach und nach geöffnet worden. Das Wasser fließt nun von hier aus in die Spree Richtung Cottbus.
Wir gucken mal, was Cottbus so die Stadt aushält, die Stadt Spree aushält. Und je nachdem, was das ergibt, da geben wir mehr Wasser ab. Das kann sich steigern bis 70 Kubikmeter pro Sekunde, mehr ganz gewiss nicht.
Die größten Sorgen bereitet weiter die Neiße. Bei Griesen südlich von Guben hielt dieser alte Deich den Wassermassen nicht mehr stand. Ortschaften waren aber nicht betroffen. Trotz leicht sinkender Pegelstände ist der Druck auf die Dämme enorm. Die Behörden in Brandenburg melden bis jetzt aber keine größeren Schäden.
Von daher glaube ich, kann man in aller Vorsicht sagen, scheint es so zu sein, dass wir auch dieses Hochwasser hier in Brandenburg, wohlgemerkt in Brandenburg, glimpflich überstehen. Wir haben immer eine Maxime, Schaden von Leib und Leben von Menschen abzuwenden, also an Gesundheit und Leben. Das scheint auch diesmal zu gelingen.
In der Grenzstadt Guben ist die Neiße allerdings bis in die Wohnungen und Geschäfte gekommen. Diese Straße wurde teilweise geräumt. Die Menschen beschweren sich über die späten Informationen von den Behörden. Auf polnischer Seite hätte das besser geklappt.
Die haben da wesentlich eher informiert. Da war schon Sonntagmittag, wussten wir, dass hier ungefähr 5,60 Meter kommen. Wir sind aber weit drüber jetzt, nicht?
Die Lage in Guben gilt weiterhin als kritisch. Der Wasserstand der Neiße sinkt zwar, aber nicht so schnell wie erhofft.
In Russland geht der Kampf gegen die Wald- und Torfbrände weiter. Trotz landesweiter Löscheinsätze und internationaler Hilfe zeichnet sich keine Entspannung der Lage ab. Mittlerweile sind 760.000 Hektar im größten Land der Erde zerstört, eine Fläche dreimal so groß wie das Saarland. Die Medien schätzen den Schaden auf 11 Milliarden Euro. Ministerpräsident Putin überflog heute ein Katastrophengebiet 200 Kilometer südöstlich von Moskau.
Der russische Ministerpräsident Putin präsentiert sich medienwirksam als Retter in der Not. Heute spielte er Co-Pilot bei einem Einsatz von Löschflugzeugen in der Region Rysan. Über 500 Brände soll es noch in Russland geben. Häufig lodern die Feuer bei den hohen Temperaturen wieder auf. Freiwillige helfen mit beim Löschen der Wald- und Torffeuer. Dieser Sommer ist einfach schrecklich mit all diesen Feuern. Wir arbeiten jeden Tag fast 16 Stunden lang. Bis jetzt haben die Brände hunderttausende Hektar Wald verschlungen und viele Dörfer dem Erdboden gleichgemacht. Die Hauptstadt Moskau liegt seit Tagen in dichtem Rauch. Das Atmen fällt schwer. Die Zahl der Todesfälle in der Stadt hat sich auf 700 täglich nahezu verdoppelt. Jetzt ist auch der Bürgermeister aus dem Urlaub zurück. Morgens ließ sich der Ministerpräsident Bericht erstatten. Alle Notärzte sind in Dauerbereitschaft. Die Angestellten in den Krankenhäusern und Polikliniken arbeiten ohne freie Tage. Eine Sorge sind mögliche Brände in der Nähe von Kernforschungsanlagen. Bisher, so heißt es von offizieller Seite, bestehe keine Gefahr einer radioaktiven Verstrahlung. Die Anlagen seien geschützt vor dem Feuer. Umweltaktivisten dagegen meinen, die Gefahr werde kleingeredet. Inzwischen häufen sich auch Fragen nach der politischen Verantwortung. Warum begannen die Löscharbeiten erst so spät? Und warum wurden keine Atemschutzmasken an die Moskauer verteilt? Die Zustimmungsraten für den Präsidenten und seinen Ministerpräsidenten sind gesunken. Das Vertrauen der Bevölkerung schwindet.
In Pakistan leiden die Menschen noch immer unter den verheerendsten Überschwemmungen seit 80 Jahren. Fast 14 Millionen Menschen sind betroffen. Die UN sprechen von einer gewaltigen Katastrophe. In der Bevölkerung wächst die Kritik am Krisenmanagement der Regierung. Hilfe kommt vielerorts von islamistischen Organisationen. Die Fluten haben ein etwa 1000 Kilometer langes Gebiet zerstört. Erst nach und nach werden die Schäden sichtbar.
Unaufhaltsam breiten sich die Fluten im Süden Pakistans aus. Diese Luftaufnahmen aus über 10.000 Meter Höhe zeigen, kilometerbreit sind die Zerstörungen, die die Fluten des Indus im ganzen Land verursacht haben. Das ist eine gewaltige Naturkatastrophe, ein nationales Unglück. Diese Katastrophe betrifft alle Provinzen und fast die Hälfte aller Distrikte des Landes. In ganz Pakistan sowie hier in Lahore bemühen sich jetzt islamistische Wohltätigkeitsstiftungen um Hilfe für die Flutopfer. Zum Beispiel die Stiftung Falah-e-Insaniyat, von Beobachtern dem Radikalismus zugeordnet. Sie sammeln Lebensmittel und Geldspenden und unterstützen damit nach eigenen Angaben tausende Flutopfer. Unsere Organisation war es, die den Leuten wirklich geholfen hat. Wir haben die Leute gerettet und wir haben ihnen etwas zu essen gegeben. Vor allem im schwer getroffenen Nordwesten des Landes sollen diese Organisationen aktiv sein.
Allmählich werden die politischen Risiken der Katastrophe sichtbar. Islamisten helfen dort, wo der Staat nicht hilft. Das könnte ihren Rückhalt stärken. Und Pakistans Präsident Zardari kehrte erst heute von einer Europareise zurück, obwohl sein Land seit Tagen im Wasser versinkt. Die Fluten, so warnen Beobachter, könnten Pakistan noch instabiler machen.
Auch in China entscheidet eine Naturkatastrophe derzeit über das Leben von tausenden Menschen. Nach den verheerenden Erdrutschen im Nordwesten des Landes verdoppelt sich die Zahl der Todesopfer fast täglich. Mehr als 700 Leichen haben die Helfer bisher geborgen. Die Rettungsarbeiten gehen nur schleppend voran.
Sie graben sich durch meterhohe Erdmassen und Schlamm und sie graben gegen die Zeit. Auch 3 Tage nach der Naturkatastrophe hoffen sie noch Überlebende zu finden. 7000 Soldaten sind in der Provinz Gansu im Einsatz. Nach heftigen Regenfällen waren mehrere Erdrutsche niedergegangen. 3 Dörfer gelten als komplett zerstört. In der Stadt Chouchou sind Häuser bis in den 3. Stock verschüttet. Gegen die plötzlich hereinbrechenden Geröllberge hatten die Bewohner keine Chance, wurden lebendig begraben. Meine Nichte ist hier verschüttet. Sie ist noch so jung. Sie hat auf mein Haus aufgepasst. Von meinen Nachbarn haben nur einige wenige überlebt, die meisten aber haben es nicht mehr rausgeschafft. Einige Straßenzüge weiter, die Erfolgsnachricht des Tages. Ein 52-Jähriger wird lebend geborgen. 24 Stunden lang haben die Einsatzkräfte einen Tunnel zu ihm gegraben. Dann ist es geschafft. Der Mann ist schwach, aber er atmet. Als wäre der verheerende Erdrutsch nicht schon schlimm genug, droht weiteres Unglück. Die niedergegangenen Erdmassen haben den Fluss, der durch die Stadt fließt, aufgestaut. Jetzt droht den Bewohnern auch noch eine Flutwelle. Gezielte Sprengungen sollen das verhindern. Wer aus dem Katastrophengebiet noch nicht geflohen ist, der gräbt weiter, hofft weiter, Lebende zu finden. Und wenn nicht das, dann wollen sie zumindest ihre Toten bergen und beweinen können.
Vor gut einem Jahr breitete sich das neue H1N1-Grippevirus von Mexiko rasant über die ganze Welt aus. Heute erklärte die Weltgesundheitsorganisation die sogenannte Schweinegrippe-Pandemie für beendet. Das Virus habe einen Großteil seines ursprünglichen Gefahrenpotenzials verloren, so die WHO-Direktorin Chan. An der neuen Grippe starben weltweit mehr als 18.400 Menschen, 250 davon in Deutschland.
In Ruanda hat Staatschef Kagame offenbar die Präsidentenwahl gewonnen. Von seinen Anhängern ließ er sich in der Hauptstadt Kigali feiern, noch bevor das Endergebnis feststand. Nach Teilauszählungen entfielen auf Kagame knapp 93% der Stimmen. Kagames Rebellenarmee hatte 1994 den Völkermord an den Tutsi in dem ostafrikanischen Land beendet. Kritiker werfen ihm einen autoritären Führungsstil vor.
4 Wochen nach der Fußball-Weltmeisterschaft ist von der Euphorie in den Straßen Südafrikas nicht viel geblieben. Stattdessen demonstrieren Zehntausende Angestellte im öffentlichen Dienst für höhere Löhne. Der eintägige Warnstreik betrifft Einrichtungen wie Schulen und Behörden. Vergangene Woche hatten bereits Justizbeamte, Dolmetscher und Sicherheitspersonal gestreikt.
Zehntausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gingen hier in der Hauptstadt Pretoria auf die Straße. Landesweit waren 1,3 Millionen Menschen zum Streik aufgerufen. Sie fordern 8,6% mehr Gehalt. Die Regierung bietet 6,5% mit dem Verweis auf leere Staatskassen. Die Gewerkschaften dennoch kampfbereit. Das ist nur ein Anfang. Wir geben der Regierung 24 Stunden, um auf unsere Forderungen einzugehen. Wenn sie das nicht tut, streiken wir weiter. Unbegrenzt. Nur noch eine blasse Erinnerung, die glanzvollen Bilder vom letzten Tag der südafrikanischen Fußball-WM Soccer City, das Endspielstadion am Rande Sowetos am 11. Juli. Ernüchterung auch hier darüber, wie schnell die Partystimmung in Südafrika verflogen ist. Für die Streikenden aber Sympathie. Sie stellen gerechtfertigte Forderungen. Ich verüble ihnen das nicht. Die WM hat ihnen nichts gebracht. Streiks müssen erlaubt sein, wenn die Menschen keine andere Möglichkeit haben, ihr Recht zu bekommen. Südafrika ist wieder beim Normalzustand angelangt. Auch Südafrikas Fußballer hier am Nachmittag beim Training lösen keine Begeisterung mehr aus. Für ihr morgiges Freundschaftsspiel gegen Ghana sind nur die Hälfte der angebotenen Eintrittskarten verkauft worden.
Trotz aller Proteste in Deutschland, das Internetunternehmen Google will seinen umstrittenen Straßenbilderdienst Street View noch in diesem Jahr starten. Das heißt, Ansichten der 20 größten deutschen Städte sollen künftig im Netz zu sehen sein. Auf politischen Druck reagierte Google mit Zusagen. Hauseigentümer und Mieter können Widerspruch gegen bestimmte Aufnahmen von Gebäuden einlegen.
Er hat schon frühzeitig Widerspruch eingelegt, will nicht, dass sein Haus im Internet von jedermann angeschaut werden kann.
Ich möchte nicht, dass mein Haus oder ich selber dann im Internet abgebildet wird. Und ich bin der Meinung, dass ich dann zumindest vorgefragt werden möchte, wenn das Haus abgebildet werden soll.
Ohne jeden Einzelnen zu fragen, hat das weltweite Unternehmen vor 2 Jahren begonnen, Städte und Gemeinden detailliert zu fotografieren, wie hier in Frankreich. Auch Bilder aus Deutschland liegen jetzt vor. Gesichter und Nummernschilder werden unkenntlich gemacht.
Wir haben extra für Deutschland eine Möglichkeit entwickelt, Häuser sogar vor dem Start von Street View herunterzunehmen. Und das starten wir nächste Woche.
Nach massivem Druck von Daten- und Verbraucherschützern kann also jetzt jeder Widerspruch einlegen auf der Unternehmenswebseite. Aber es bleiben für den Einspruch nur 4 Wochen Zeit. Danach wird das Haus wohl erst einmal im Netz zu sehen sein.
Es muss natürlich jetzt noch abgestimmt werden, wie das Widerspruchsverfahren, das eben doch ein Massenverfahren ist und sehr viele unterschiedliche Facetten hat, wie das im Einzelnen detailmäßig ablaufen soll.
Informationen und das Muster eines Widerspruchsformulars stellt auch das Bundesministerium für Verbraucherschutz zur Verfügung. Denn Google wird die Bilder der Häuser nicht komplett löschen, nur unkenntlich machen. Unbefriedigend für Kritiker wie René Schwarz, auch wenn sein Haus am Ende verfremdet wird.
Nach dem gestrigen Medaillensegen sind die deutschen Schwimmer heute bei der EM in Budapest leer ausgegangen. Die größten Hoffnungen hatte es über 200 Meter Rücken der Frauen und über 50 Meter Schmetterling der Männer gegeben.
Steffen Deibler war enttäuscht nach seinem Rennen über die 50 Meter Schmetterling. Ein 4. Platz zu wenig für den Kurzbahn-Weltrekordler aus Hamburg. Es gewann der Spanier Munoz, aber mit fadem Beigeschmack. Der Weltrekordler war erst kürzlich trotz 3 verpasster Dopingtests um eine Sperre durch den Weltverband FINA herumgekommen. Ebenfalls 4. wurde Jenny Mensing über die 200 Meter Rückendistanz. Sie war damit zufrieden, aber schwamm doch an einer Medaille vorbei. Der deutsche Schwimmstar Paul Biedermann dagegen zog auf seiner Paradestrecke 200 Meter Freistil souverän ins Finale ein.
Ich bin froh, Semifinale gewonnen zu haben, jetzt als Erster einzuziehen und einfach auch zu wissen, ich habe die Zeit drauf und hoffe sogar noch ein bisschen schneller.
Morgen soll es für den Weltrekordler aus Halle an der Saale Gold werden.
Im Norden Grönlands ist von einem Gletscher ein riesiger Eisberg abgebrochen. Der Koloss ist 2,5-mal so groß wie die Nordseeinsel Sylt und treibt jetzt auf dem Meer. Die NASA veröffentlichte Satellitenaufnahmen. Sie zeigen, wie sich der 200 Meter dicke Eisberg vom Petermann-Gletscher ablöst. Er ist einer der beiden größten Gletscher Grönlands. Seine Ausläufer verbinden die Insel mit der Arktis. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 11. August.
Das kleine Hoch verschwindet Richtung Nordosten und macht Platz für die Wolken eines Nordseetiefs. Und das sorgt auch an den Folgetagen für sehr unbeständiges Wetter. Im Osten und Süden bleibt es heute Nacht meist trocken und teilweise auch noch klar, sonst fällt zum Teil schauerartiger Regen. Am Tag bestimmen meist Wolken das Himmelsbild. Gebietsweise regnet oder schauert es. Am Nachmittag sind auch Gewitter dabei, die kräftig sein können. Die Sonne zeigt sich bevorzugt im Südosten sowie später auch Richtung Nordsee. Meist schwacher bis mäßiger Südwestwind mit starken Böen in Schauer- und Gewitternähe. 10 Grad heute Nacht im Bayerischen Wald, an der Ostsee bis 17 Grad. Am Tag 19 Grad im Sauerland bis 27 Grad in der Lausitz. Am Donnerstag, abgesehen vom Nordwesten, verbreitet teilweise kräftige Schauer und Gewitter. Mancherorts kann es auch längere Zeit und ergiebig regnen. Am Freitag vor allem im Osten und Südosten zum Teil kräftige Regenfälle, Richtung Westen freundlicher. Wechselhaft geht's auch ins Wochenende.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Natur in Aufruhr, die Opfer des Klimawandels und Prozessauftakt in Guantanamo, Obamas umstrittenes Erbe.